Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Der Podcast, in dem komplexe Medizinthemen in einfachen Worten dargestellt werden. Heute auch wieder dabei euer Host Ivan Golovko. Und heute haben wir als Gast Tobias Holthaus. Tobias, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Klar, ich bin Tobias Holthaus, ich bin Physiotherapeut, Manualtherapeut und seit letztem Jahr Fachlehrer für manuelle Therapie nach dem IFAM-Konzept und bin ein Mensch, der sehr gerne Wissen sammelt und ich bin in den letzten Jahren öfter mal auf das Thema Gesundheit gestoßen, unter anderem über Dick und dann am Ende auch die Nummer mit Peter Attia, mit seiner Langlebigkeit. Auch da über das Thema, ja, was ist eigentlich Gesundheit, was ist Langlebigkeit, was können wir da machen? Das sind sehr, sehr interessante Themen.
Richtig. Langlebigkeit, Gesundheit, wir alle haben irgendwie irgendwas damit zu tun, gerade in dem Beruf der Physiotherapie. Und wir haben ja im Vorfeld gemeinsam uns unterhalten und ein Thema besprochen und wir haben uns überlegt, dass wir für diesen Podcast das Thema Motivational Interviewing verwenden. Nun, viele Patienten können damit nicht so viel anfangen. Magst du vielleicht kurz erklären, was Motivational Interviewing eigentlich ist? Und das ist auch ein englisches Wort, eigentlich übersetzt bedeutet das Motivationsgesprächsführung.
Genau, die motivierende Gesprächsführung, das ist ein Thema, was ich vor 2 Jahren mal in einer Weiterbildung kennengelernt habe, nachdem ich mich einfach mal umgeschaut habe, was gibt es an Weiterbildungen, was gibt es an Themen, die mich wirklich interessieren. Und ich habe einfach gemerkt, dass Kommunikation, das Reden eine sehr wichtige Nummer ist. Und da gibt es viele interessante Sachen und zum Beispiel dann auch die motivierende Gesprächsführung. Und das ist eine Technik, ein Konzept, das kommt aus der Psychologie und ist ein Tool, nenne ich das mal, damit wir gezielter, sinnvoll mit Patienten und Klienten reden können.
Richtig. Wir tauchen da ein bisschen tiefer in die Thematik ein und sagen wir mal, es gibt einen Patienten, der hat eine frozen Schulter und da weiß man schon, okay, die Sache wird sich etwas ziehen. Wie würdest du da mit dem Patienten sprechen? Also was würdest du da dir für Fragen stellen an den Patienten oder würdest du so ein Gespräch aufbauen, damit auch die motivierende Komponente für den Patienten, der eine langwierige Symptomatik hat, mit eingebaut wird?
Als erstes, gerade in der in der Motivational Interviewing-Welt, da steht der Beziehungsaufbau einfach primär. Also wir nennen das bei uns bei IFAM auch der Rapport, also der Beziehungsaufbau, wie wir auf Augenhöhe miteinander stehen. Das heißt, nicht tiefer sitzen, nicht höher sitzen, vernünftige Sprache nutzen, keine gehobene Sprache. Und dann, dass man einfach sich auf Augenhöhe begibt. Dann ist einfach das nächste die sogenannte Auftragsklärung. Da fragt man den Patienten dann auch, was sind seine Wünsche im Prinzip? Was sind seine Ziele? Da gibt man aber auch eine gewisse Rollenverteilung vor, dass ich dann erkläre, okay, hey, ich bin der Experte für Bewegung, ich kann die Tipps geben. Du bist der Experte für dich selber. Ich weiß nicht, wie es in dir vorgeht. Du darfst das alles gerne erzählen. Und dann versucht man einfach zusammen zu sinnvollen Zielen zu kommen. Danach geht es halt darum, rauszufinden, was treibt den Patienten an? Also was motiviert ihn dazu, eventuell das Verhalten zu ändern, Denken zu ändern? Was sind seine Probleme? Und am Ende schreibt man optimalerweise einen Plan zusammen.
Genau, ja. Ich denke, da ist die Zusammenarbeit mit dem Patienten ausschlaggebend, weil wenn man Ziele setzt, die man von oben herab an den Patienten projiziert, ist, glaube ich, die Compliance und die Bereitschaft, diese aktiv zu erreichen, deutlich geringer, als wenn der Patient das selbst von sich aus den Zielen zustimmt und diese Ziele auch vorgibt. Da geht es, glaube ich, viel um Motivation. Es gibt ja auch viele Motivationsarten. Was kannst du uns dazu sagen?
Thema Motivation. Also es geht eigentlich sehr viel auch darum zu gucken, was könnte den Patienten dazu bringen, sein Verhalten zu ändern, anzupassen. Also wo möchte er eigentlich hin? Das kann man dann zum Beispiel auf vier verschiedenen Ebenen sehen, beispielsweise die Wünsche. Also was wünscht man sich von einem veränderten Verhalten? Beispielsweise, was wünsche ich mir davon, dass ich jetzt anfange, einen Halbmarathon zu laufen? Oder welche Veränderungen kommen dadurch? Oder auch ganz konkret zu unseren Behandlungen, welche Resultate erwartet sich der Patient von der gemeinsamen Arbeit? Dann geht es auch um die Fähigkeiten. Also welche Veränderungen würden sich Patienten zutrauen, wenn ich denke, okay, du kannst ja locker Fahrrad fahren, du kannst ja laufen, du kannst tolle funktionelle Übungen machen, du musst dies, du musst jenes. Das sind alles therapeutenzentrierte Gedanken, wozu der Patient vielleicht auch gar nicht fähig ist in dem Moment. Darum muss man auch mal über die Fähigkeitsmotivation gehen und fragen, welche Veränderung traut man sich zu? Wofür ist überhaupt eine Möglichkeit da? Zeitlich, kognitiv, bewegungstechnisch.
Dabei wird auch sehr oft gesagt, dass man nicht kommunizieren kann. Ist das tatsächlich so?
Meines Wissens und meiner Erfahrung nach kommuniziert man immer und jederzeit. Auch jetzt gerade, wenn ich irgendwie irgendwo hingucke, alles ist Kommunikation. Weggucken, hingucken, lächeln, genervt gucken, Füllwörter, Denkpausen, Redepausen. Alles sind Kommunikationsmittel und ich glaube, man kann nie nicht kommunizieren.
Und jetzt konkret bezogen auf den Fallbeispiel, ne? Patient, frozen Shoulder, der sitzt vor dir. Was würdest du mit ihm als Strategie wählen, um mit ihm eben diese Problematik, dass es mal länger dauert, dass er auch mehr Einsatz zeigen muss? Wie würdest du da die Sache umsetzen? Wie würdest du das kommunizieren?
Also bei mir kommt dann meistens spontan die Frage, was weiß der oder diejenige sowieso schon, was da Sache ist? Hat er von seinem Arzt gehört, hey, das ist eine Entzündung in der Schulter, hier hast ein Rezept, viel Glück? Oder hat derjenige von seinem Physiotherapeuten, von seinem Kollegen gehört, ach du Heilige, das habe ich auch gehabt und das ist nie wieder weggegangen? Konkret, was sind die Erfahrungen, was ist das Wissen? Und dann versuchen, diese Wissenslücken zu füllen, zu ändern. Und da haben wir beispielsweise vom Schulternetzwerk die wunderschöne Handlungsempfehlung mal zu, übersetzt aus dem Niederländischen, wo es ja einen ziemlich klaren Rahmen gibt, dass eine Frozen Shoulder, ich sag mal, 3 bis 5 Jahre dauert. Das ist auch ein konkreter Begriff, den ich nenne, dass es eine Zeit lang dauern kann, dass es seine, ich sag mal, zwischen 2 bis 5 Jahren dauern kann. Manche sind dann erstmal ein bisschen niedergeschlagen, weil 5 Jahre klingt schon ziemlich heftig. Aber dann kann ich auch tendieren zu sagen, hey, aber wenn wir es gut hinkriegen, kann es sein, dass es auch einfach schnell von selbst weggeht. Und da sind dann Sachen wie unrealistische Illness Beliefs interessant. Also was denkt der Patient, was da los ist, was ist sein Wissensstand, was ist sein Glauben, was ist sein Wissen, was hat er erzählt bekommen, gegenüber dem aber auch was ich denke zu wissen.
Und gibt es in der Kommunikation auch bestimmte Regeln, die man sich halten sollte oder die man bevorzugsweise in der Kommunikation mit dem Patienten anwendet?
Im Prinzip ja. Also da gibt es dann das Thema Haltung, also auch einfach meine eigene Haltung. Direkt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, sowohl gesprächstechnisch als auch optisch. Dass man sich weder höher setzt, noch tiefer, noch irgendwie hinter Gerätschaften versteckt. Dass man eine gemeinsame Sprache findet. Ich muss jetzt nicht mit irgendwelchen schwersten Fachbegriffen ankommen. Ich könnte auch sagen, eine gewisse Gleichheit. Empathie ist ein wichtiger Punkt. Auch ein Ernstnehmen. Das ist etwas, was leider auch mal schief geht, dass man Patienten nicht ernst nimmt. Weil man denkt, ach, kenne ich, weiß ich, ist der X-te, Büromensch, der nicht sitzt, der den ganzen Tag nur rumsitzt. Ich weiß genau, alles klar, Stress, bla bla. Der nächste bitte. Das passiert leider auch schon mal. Man muss jeden ernst nehmen. Man muss jede Beschwerde ernst nehmen. Man muss es ernst nehmen, wenn Menschen sagen, mir tut das weh, mir tut jenes weh. Das ist jetzt ganz schlimm. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Man muss auch, man darf auch nicht bevormunden. Und dann gibt's einfach technisch ein paar Sachen wie aktives Zuhören. Dass wir paraphrasieren, dass wir Sachen meiner in Patientensprache und eventuell interpretiert wiedergeben. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du beispielsweise keine Ahnung hast, was jetzt gerade losgeht mit deiner Schulter? Offene, geschlossene Fragen. Viele, viele, viele offene Fragen stellen. Statt viele geschlossene Fragen. Man muss den Patienten auch mal reden lassen. Ich hatte letztes Jahr mal das Glück, dass ich in Enschede auf einem Vortrag über positive Gesundheit gewesen bin. Und da wurde dann als eine Übung, das kann ich auch jedem empfehlen, mitgegeben, lasst euren Patienten mal 3 Minuten reden, ohne zu unterbrechen. Einfach mal reden lassen. Das ist dann tatsächlich für uns recht schwer, nicht ständig zu unterbrechen. Ja, ich weiß jetzt, das hast du alles erzählt und jetzt gehen wir mal weiter. Aber so kriegt man einfach auch mehr vom Patienten raus. Und ich denke, das sind dann ganz wichtige Sachen. Ah ja, und auch räumlich. Es muss einfach einen professionellen Rahmen haben. Es sollte kein Chaospraxis sein, kein Chaosraum. Eine vernünftige, professionelle Umgebung ist da, denke ich, ziemlich wichtig.
Und dabei geht es auch viel darum, dass der Patient einfach die eigene Einsicht bekommt über sein Problem und über seine Umwelt. Stellt er sich selbst dann bestimmte Fragen oder wie fühlst du den Patienten? Also welche Fragen würde der Patient sich selbst stellen, um das Problem zu, sage ich mal, zu kristallisieren für sich selbst?
Also bewusst oder und unbewusst stellen sich, denke ich, jeder Patient oder jeder Mensch eigentlich die gleichen Fragen. Was habe ich? Ja, Schmerzen in der Schulter. Mein Arzt sagt, das ist eine Frozen Shoulder. Woher kommt das? Gute Frage. Vielleicht habe ich im Garten zu viel gearbeitet. Wie lange wird das dauern? Ich habe keine Ahnung. Was kann ich machen? Ja, vielleicht zum Physiotherapeuten gehen. Und was sind die Konsequenzen? Ich bin erstmal krankgeschrieben. Das ist das, was wir dann als Common Sense Modell dann bezeichnen. Da haben wir ja auch schon in einigen Episoden im Podcast was drüber gehört.
Und hierbei geht es ja erstmal um die Gesprächsführung. Aber wenn jetzt ein Patient, ne, wir haben ja in Deutschland eine rezeptbasierte Physiotherapie, wo noch viel vorgegeben wird in Form von welche Techniken mit dem Patienten gemacht werden dürfen. Wie lässt sich das mit der manuellen Therapie verbinden? Wie ist da genau die Verbindung?
Es gibt einmal die manuelle Therapie im engen Sinne, dass ich ein Gelenk bewege, dass ich Voraussetzungen schaffe für normales Bewegen, Funktion wieder zu ermöglichen. Und es gibt auch eine manuelle Therapie im weiten Sinne, dass wir die Teilhabe des Patienten am aktiven Leben fördern. Und das kommt mit verschiedensten manualtherapeutischen Techniken. Da haben wir dann Mobilisierungstechniken, da haben wir Übungen, da haben wir dann auch mal eine Massage, dann haben wir physikalische Therapie, aber auch ganz, ganz wichtig, Gesprächstherapie. Und bei IFAMT haben wir dafür die Möhreneintopf-Metapher. Und die besagt an und für sich sehr simpel, ein Möhreneintopf besteht in der Hauptzutat aus Möhren und Kartoffeln. Die Möhren, da haben wir schon sehr viel drüber gehört von Vincent und von Dick. Das ist das Bewegen, sowohl die funktionellen Übungen als auch in der Mitte das Ausdauertraining. Und da haben wir auch die Kartoffeln, das ist alles, was wir an Gesprächsführung haben, das ist Edukation, nennt man das in der modernen Welt. Education, Schmerzedukation, Verhaltensedukation. Und das sind an und für sich die Hauptzutaten. Wir müssen erklären, was ist da los? Also im weitesten Sinne das Common Sense Modell ausfüllen. Warum hat derjenige jetzt einen Frozen Shoulder? Warum hat er Schulterschmerzen? Was kann er machen? Wie lange dauert das? Und dann müssen wir ihm die passenden Übungen zeigen und einen Plan mitgeben. Das ist das, was, denke ich, sein muss, wenn wir die Physiotherapie auch auf ein gutes Level bringen wollen, wenn wir eine bessere Anerkennung haben möchten. Und ich glaube, da sind professionelle Gespräche mit oder nach verschiedene Techniken. Es gibt ja nicht nur die motivierende Gesprächsführung, es gibt ja auch die Cognitive Functional Therapy, es gibt ja auch das neurolinguistische Programmieren. Da gibt es ja diverseste Gesprächstheorien und Möglichkeiten. Aber am Ende kommt das halt alles auf ein professionelles Gespräch nieder. Und ich denke, da kommt es halt darauf an, dass wir nicht ständig über das Wetter reden und nicht ständig darüber reden, wie war das Wochenende. Und ja, schön heute, ne? Ja.
Genau, ja, die tiefe Gesprächsführung ist ausschlaggebend, auch für den Therapieerfolg seitens dem Patienten. Man besagt ja auch, dass es eine Gesundheitskompetenz gibt. Kannst du vielleicht für uns Gesundheit definieren und was man mit Gesundheitskompetenz als Begriff verstehen kann?
Gesundheit, da gibt es einige Definitionen. Die offizielle der WHO ist, dass die Gesundheit ein Zustand ist von vollem oder vollständigen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Früher hat man gesagt, okay, Gesundheit ist im Prinzip die Abwesenheit von Krankheit. Aber es geht nicht konform mit jemandem, der ein gutes Leben führt, aber dem ein Arm fehlt. Der ist ja per Definition krank. Aber der kann ja trotzdem gesund sein. Und dann gibt es modernere Definitionen, zum Beispiel von Machtel Huber. Das finde ich eine sehr, sehr schöne, dass Gesundheit als Fähigkeit gesehen wird. Dass man das Vermögen hat, dass man die Möglichkeit hat, in eigener Regie, also selber seinen körperlichen, beziehungsweise selber mit seinen körperlichen Herausforderungen, mit psychischen und sozialen Herausforderungen zurechtkommt, dass man sich dran anpassen kann und damit leben kann. Jemanden, der chronische Rückenschmerzen hat, kann trotzdem ein gutes Leben haben, wenn man nicht den Schmerz oben anstellt, sondern ihn eventuell mitnimmt, auf Augenhöhe. Und ich denke, da ist ein wichtiger Punkt, dass wir eher Gesundheit anders verstehen. Gesundheit als Kompetenz und nicht als Ist-Zustand. Weil Gesundheit ändert sich ständig. Da habe ich dann, kann sich jeder selber mal auch die Frage, was ist Gesundheit für mich jetzt gerade in diesem Moment oder generell? Und ich glaube, da wird es keine einheitliche Definition geben. Für mich ist zum Beispiel Gesundheit, dass ich nachher mit meinem Sohn auf den Spielplatz gehen kann, ohne Probleme. Und in der positiven Gesundheit kann ich gleich auch mal den Link dir schicken. Da geht es über das, wie geht es dir gut, geht es hinaus? Weil Gesundheit hat einfach verschiedene Dimensionen. Und da wurde mal gesagt, okay, Wohlbefinden kann man vielleicht in 6 Dimensionen fassen. Zum Beispiel Körperfunktion, mentales Wohlbefinden, Sinngebung, Qualität vom Leben, das soziale Teilhabe, das Mitmachen und auch das tägliche Funktionieren. Und dann kann es halt auch sein, dass ich in der einen Ebene fühle ich mich nicht gut, aber in der anderen besser und in der nächsten noch besser. Dass ich vielleicht Kopfschmerzen habe, aber dass ich in meinem Beruf, auf meiner Arbeit gut zurechtkomme. Dass ich mich wohlfühle, obwohl ich Kopfschmerzen oder vielleicht einen Frozen Shoulder habe. Das ist dann die Frage, bin ich jetzt gesund? Das kann jeder für sich selbst nur beantworten.
Und wie kann der Patient für sich selbst die Gesundheitskompetenz steigern? Wenn wir das jetzt als Kompetenz sehen, wie gibt es da Möglichkeiten, sich da weiterzuentwickeln?
Also ich denke einerseits, sich klar zu machen, wie es mir im Moment geht. Wo sind meine, wo habe ich vielleicht Probleme und wo geht es mir sehr gut? Und dann zu schauen, gegebenenfalls, wenn es ein Bewegungsproblem ist, beispielsweise dann die Frozen Shoulder, einen Physiotherapeuten, einen Coach zu finden, der mir da helfen kann. Oder wenn ich das selber nicht gelöst bekomme, Thema Ernährung beispielsweise, einen gescheiten Ernährungsberater. Aber ich denke, ein wichtiger Punkt ist einfach mal, mir klar zu machen, wie geht es mir? Wo sind positive, wo sind vielleicht negativere Punkte? Und dann zu gucken, kann ich mir da auch helfen? Und ein Punkt, der da eine Rolle spielt, ist dann der moderne Begriff der Resilienz, auch genannt Sense of Coherence, also quasi die Flexibilität zu haben, dass ich auch mit schwierigen Situationen zurechtkomme. Und da gibt es dann diesen Punkt, dass ich eine Situation begreifen kann, dass ich das Gefühl habe, was tun zu können, wie klein auch immer der Punkt ist, und dass das auch einen gewissen Sinn ergibt. Es gibt aber auch dann die Menschen, die ein Gefühl von Machtlosigkeit haben, Sinnlosigkeit. Ich glaube, da sind dann oft die chronischen Patienten, also die Patienten, die wir chronisch und oft in der Praxis sehen, die befinden sich dann eher da unten. Und eine Kleinigkeit, die man sich jeden Abend stellen kann, zu gucken, um sich selber da ein bisschen zu trainieren, mal überlegen, drei Sachen, die heute gut liefen. Dass man nicht den Fokus ständig auf schlecht hat, sondern schaut, was lief heute gut. Beispielsweise, ich sag mal, ich bin heute ohne Probleme die Treppe hochgekommen oder ich konnte mit meinem Sohn rutschen. So Kleinigkeiten. Wo man dann aber sieht, hey, es ist nicht alles schlecht.
Ich denke, in diesem Kontext ist das Wort der Kontrolle über seine eigene Gesundheit, über sein Leben ausschlaggebend. Mhm. Was passiert mit dem Menschen und dem Patienten, wenn er die Kontrolle über seine Gesundheit verliert? Was geht da psychisch ab?
Wenn ich keine Kontrolle über meine Situation habe, dann kann es vielleicht auch langfristig passieren, dass ich in eine Depression oder Stimmung gerate, dass es mir immer schlechter geht, dass ich immer mehr in so ein Loch hineinfalle. Also nicht nur psychisch, auch körperlich, auch sozial, dass ich das Gefühl habe, selber keinerlei Kontrolle mehr zu haben, dass ich mir selber nicht helfen kann. Ja, das sind dann leider auch die Momente, wo man dann iatrogen chronifiziert wird, weil ich dann am Beispiel von einem Frozen Shoulder dann dreimal die Woche zur Physiotherapie renne, zum Manualtherapeuten renne und es nach 3 Monaten immer noch nicht besser ist. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt von, hey, jetzt versuche ich schon was und es hilft trotzdem nicht und man verliert immer mehr die Kontrolle darüber. Man fällt immer mehr in so ein Loch hinein. Da wird auch dann ein Punkt für uns sein, gucken, wo sind da Krankheitsgedanken, die eher schlecht sind und zu gucken, wie können wir demjenigen jetzt zeigen, was vielleicht besser ist. Und da ist unser Gesundheitssystem, von dem, wie ich es bisher kennengelernt habe, ist leider nicht ganz so gut, weil wir eher ein pathogenetisches Denken haben. Wir haben eher ein Denken von, ich möchte nichts Schlechtes tun. Also erstmal sämtliche Kontraindikationen ausschließen, was ja auch irgendwo gut ist. Dass wir erst an Diagnosen denken. Ich meine, wir Physiotherapeuten, wir können ja erst handeln, wenn es eine Diagnose gibt. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Statt zu gucken, wo kann ein Patient hin? Was könnte ihm Gutes tun? Und dann zu gucken, was hindert ihn daran? Und da fand ich auch eine schöne Frage, die uns mal gestellt wurde. Stell, du gehst nachts nach einer Party nach Hause, gehst ins Taxi. Was ist die erste Frage, die dir gestellt wird? Ja, tendenziell, wo möchtest du hin? Da wird nicht gefragt, aus welchem Club kommst du gerade oder bist du betrunken? Oder warum torkelst du hier rum? Dir wird in der Regel die Frage gestellt, wo geht's hin? Und das sollte auch eine Frage sein, die bei uns im Gesundheitswesen, also gerade bei uns in der Physiotherapie zum Beispiel, zentral stehen sollte. Ja, du bist jetzt hier mit deiner Frozen Shoulder, aber wo möchtest du hin? Was möchtest du erreichen? Und ich glaube, sobald Patienten da eine aktive Rolle spielen und für sich selber diese Frage beantworten möchten, dann kriegen sie auch wieder Kontrolle, wenn man dann wieder die Hand ans Ruder nimmt.
Ja, die Kontrolle über die eigene Gesundheit ist ausschlaggebend, vor allem in der Physiotherapie, wo man auch selbst als Patient sehr viel an Bewegung, an Übungen durchführen muss, eben seine Ziele zu erreichen. Und jetzt nochmal bezogen auf die Zielsetzung. Wie würdest du das formulieren? Also wie würdest du ein Ziel mit dem Patienten setzen? Oder soll das der Patient vorgeben? Wie würdest du da vorgehen?
Wenn man es aus Studiumssicht betrachtet, werden Ziele ganz klar smart formuliert. Also sie sollen spezifisch sein, messbar, akzeptabel, realistisch und zeitgebunden. Aus der Praxis, so wird das selten jemand aufschreiben, optimalerweise ist es das Ziel, was der Patient selber formuliert, gegebenenfalls verfeinert durch uns. Also wenn jetzt jemand das Ziel hat, ich möchte Astronaut werden und der ist 65. Ja, da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber dass man beispielsweise mit einer Frozen Shoulder in 3 Jahren wieder ja vielleicht ein bisschen Tischtennis spielen kann, beispielsweise. Also optimalerweise geben uns die Patienten selber ihr Ziel vor, was sie möchten, und wir verfeinern es irgendwo nur mit. Realismus mit Zeit. Und wenn wir jetzt den Gedanken von ICF, also International Classification of Functioning, reinbringen, ist es idealerweise kein schmerzgebundenes Ziel, sondern ein funktionsgebundenes Ziel. Ich möchte wieder 20 Kilometer schmerzfrei Fahrrad fahren können. Ich möchte wieder mit meinem Sohn Fußball spielen können, zweimal die Woche, sowas zum Beispiel. Aber es sind alles Ziele, die die Patienten selber vorgeben. Da möchte ich denen halt auch nicht reinreden, weil ich kann ja nicht sagen, wo mein Taxigast hin will.
Vielleicht hier auch noch eine ergänzende Frage. Wie würdest du mit dem Patienten nicht kommunizieren? Also was sind Punkte, die man auf keinen Fall machen sollte, wo der Patient auch selbst merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Also was sollte man nicht tun?
Von oben herab handeln, im Sinne von, ich weiß es besser als du. Es ist zwar schön, dass sie jetzt hier sind mit ihren Schulterschmerzen, aber das interessiert mich nicht. Dass wir keine Aufmerksamkeit schenken. Also ich habe da ein schönes Beispiel, fällt mir gerade ein. Ich war früher mal beim Arzt und jeden Satz, den ich gesagt habe, hat er direkt in sein Diktiergerät gesprochen. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass ich keine Aufmerksamkeit bekommen habe. Dass er nicht mit mir geredet hat, sondern gefühlt nur mit seinem Diktiergerät. Also ich glaube, dass der größte Fehler, den wir begehen können, ist, keine Aufmerksamkeit zu schenken. Wir müssen voll dabei sein. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen von der Umgebung, von unserem Handy, von unserem Computer, von Sachen. Ich denke, der größte Fehler ist fehlende Aufmerksamkeit.
Gut. Was würdest du gerne nochmal einem Patienten mitgeben, der, sage ich mal, etwas nach Eigenmotivation sucht in seiner Therapie? Was würdest du da gerne nochmal mitgeben?
Überlegt dir, wo möchtest du hin? Was ist dein Ziel? Also dein wirkliches Ziel? Und was wärst du bereit, dafür zu machen, dafür zu ändern? Ich glaube, das könnte eine schöne Frage sein. Und auch, wie geht es dir im Sinne von den 6 Dimensionen? Im Sinne von, okay, mir geht es körperlich mit meiner Schulter vielleicht nicht gut, aber das und das und das und das kann ich gut. Dass man ein bisschen über positive Aspekte in meinem Leben nachdenkt.
Vielen Dank, Tobias. Ich hoffe, dass die Patientin, aber auch die Therapeuten, die dem Podcast zuhören, für ihre Kommunikation im Alltag viel mitnehmen konnten, weil letztendlich müssen wir miteinander kommunizieren, sonst kann keiner von uns entweder gut arbeiten oder genießen. Tobias, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise.
Sehr, sehr gerne.
Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, den Gefällt mir hinterlässt und wir hören uns wieder bei dem nächsten.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.